Herzlich willkommen zurück zum Podcast Synapsensalon. Ich darf heute hier wieder mit mir begrüßen einmal die Laura.
Hallo.
Die auch die letzten Male schon dabei war und Kevin.
Das war die Laura, die gerade gemacht hat. Ne? Also,
so wie, ja, mich selbst. Genau, wir haben letztes Mal ein bisschen darüber gesprochen, wie eigentlich wir Profis, was wir ja irgendwie sind, aber auf einem Forschungsgebiet, Erholung anwenden würden oder wie man sich von der Arbeit erholt, vielleicht auch an der Arbeit von der Arbeit erholt. Und heute wollen wir so ein bisschen mehr darauf eingehen, was sind eigentlich die Stressoren, die wir an der Arbeit haben, die dazu führen, dass wir uns mehr erholen müssen. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Stressoren an der Arbeit, die man sich da anschauen kann. Die werden auch ganz, ganz viel, unterschieden. Aber vielleicht können wir ja einfach mal so starten. Was stresst euch denn an der Arbeit am meisten, Laura?
Da ist mir jetzt spontan was in den Sinn gekommen, aber das sage ich jetzt nicht, das wäre auch mehr ein Scherz gewesen. Also was mich tatsächlich am meisten stresst, sind arbeitsorganisatorische Probleme. Sowas wie Papierstau im Drucker, also früher, heute ist ja ziemlich viel online, aber früher, als du noch für die Studierenden alles ausdrucken musstest, die ganzen aktiven Mitarbeiten, und dann war natürlich Papierstau oder Patrone leer. Und das sind einfach so Aufgaben, die nerven, weil sie nicht zur eigentlichen Tätigkeit gehören und die unendlich aufhalten. Und das ist für mich tatsächlich ein richtiger Stressor.
Ja, glaube ich. Kevin, magst du?
Ein Beispiel, das ich jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich hatte und was eigentlich Standard ist, also ich glaube, jeder wird es kennen, man bekommt eine Aufgabe zugewiesen von einer Person, die jetzt nicht weisungsbefugt ist. Also so von Kollegen oder so kriegt man eine Aufgabe zugeschoben. Und natürlich entwickelt man irgendwann mal gekonnte Fertigkeiten, um damit umzugehen. Diese schöne Geschäftssprache, dann wird sie ein bisschen hin und her geschoben, bis es bei der richtigen Person ist. Aber allein dieser Aufwand, den du da aufwenden musst und überhaupt das Lingo lernen musst, weil du kannst ja ganz schnell da falsch rüberkommen für die Leute. Ne? Also wenn du zu impulsiv reagierst und so, was ist das denn jetzt hier, ist doch gar nicht meine Aufgabe und so, hast du Nachteile und das musst du bedenken. Also musst du auch Wörter finden, die zum einen diese Abgrenzung schaffen, gleichzeitig aber auch eine gewisse Art der geschäftlichen Höflichkeit haben. Also dieses Nudging musst du da sehr stark anwenden, meiner Meinung nach. Und das ist etwas, was auch Arbeitsaufwand ist. Arbeitsbelastung vielleicht auch, aber vor allem auch in diesem Moment nervig und dadurch stressig.
Ja. Mhm. Einmal kurz, magst du uns den Begriff Nudging nochmal kurz näher bringen?
Da gab es ja auch mal ein Buch zum Thema Nudging. Also es geht eigentlich nur darum, dass man nicht vorgibt, direkt etwas so in your face mäßig, also so direkt ins Gesicht offensichtlich was sagt, sondern eine Verhaltensänderung begünstigt, indem man Rahmenbedingungen so gestaltet, dass sie einladend sind für die gewünschte, für das gewünschte Verhaltensmuster. Oder dass man Andeutungen halt macht, kann man auch sagen, also sprachlich.
Quasi nicht direkt sage, so hör mal auf. Oder nee, das möchte ich nicht, sondern...
Ist ein gutes Beispiel. Du würdest sagen, hör mal auf, wäre so in your face. Danke für die Klarheit, ich höre auch gleich auf. aber eine andere Möglichkeit wäre, was sehr gerne gemacht wird, kann man mal darauf achten, von sogenannten Kommunikationsprofis. Es wird einfach als Frage gestellt. Meinst du nicht, das ist ein bisschen zu viel jetzt in dem Moment? Sollten wir uns nicht auf etwas anderes konzentrieren? Weil eine Frage ist eine Frage. Du bist neugierig. Ja. Du kommst nicht so rüber, als wenn du sagen würdest, jetzt hör mal auf. Ne?
Und wenn wir den Fokus nicht auf was anderes lenken.
Ja, und du denkst ja darüber nach. Und vor allem Menschen, die vielleicht etwas verträglicher sind, die gehen eher darauf ein dann. Und das ist dann so eine Art Nudging. Also eine Form davon.
Ja, man kommt so auf den anderen quasi
zu. Anstupsen. Könnte man also auf den
Anstupsen, sagen, genau. Anstupsen. Vielen Dank.
Ja. Cool.
Von Richard Thaler. Ja. Was sind für dich Stressoren für auf der Arbeit?
Ich glaube, wenn Dinge nicht funktionieren oder auch wenn ich Aufgaben bekomme, das klingt so doof, aber die mir irgendwie so keinen Spaß machen und wo ich den Sinn jetzt nicht sehe, dass sie dazugehören. Mhm. Also
so Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen.
Ja, oder ich weiß nicht, ganz, ganz früher in so ersten Praktika war das, glaube ich, so dieses Jahr kannst du ja mal Kaffee kochen, wo man sich so denkt, ich würde gerne auch was lernen. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so ganz deswegen hier. Oder was mich noch mehr stresst, ich hatte das ganz, ganz oft auch in der Gastro, dass jetzt gar nicht klar war, wer genau welche Aufgabe übernehmen muss. Mhm. Weil es ist so, wenn du dann in der Stresssituation bist und du weißt nicht, bin ich jetzt dafür verantwortlich, ist jemand anderes dafür verantwortlich, dann stresst es noch mehr.
Ja,
und das genau, stimmt. Ja, das ist tatsächlich auch eine ganz, ganz gute Überleitung, weil es gibt so eine, ja, auch ein Modell oder eine Annahme, dass gerade so diese Rollenstressoren unglaublich stressig für Personen sein können. Also da gab es auch tatsächlich schon, oder es gibt recht viele Meta-Analysen in dem Bereich, weil Rollenstressoren können viele Dinge sein und mit Hilfe von einer Meta-Analyse fasst man immer viele Studien zusammen und guckt dann über diese kompletten Studien hinweg, ob es diesen Effekt noch gibt. Und da konnte das einfach zeigen, dass es vor allen Dingen diese Rollenkonflikte als Stressor einen großen Impact oder einen großen Einfluss auf die Gesundheit von Menschen haben kann. So, und da gibt es einfach verschiedene, die da definiert werden nochmal. Und zwar gibt es dieses Rollenkonflikt oder Rollenambiguität, die Rollenüberlastung oder illegitime Aufgaben. Mhm. Und da, ich habe zum Beispiel für mich auch dann drüber nachgedacht und dachte, genau diese illegitimen Aufgaben, das sind also Aufgaben, die eigentlich gar nicht zu meinem Aufgabenbereich gehören. Also Kaffee kochen, so gesehen, oder vielleicht bei dir, also Sachen ausdrucken oder ähnliches. Das sind ja Aufgaben, die man nochmal zusätzlich machen muss.
Oder das Beispiel, was ich gebracht habe, das würde genau unter diese Kategorie fallen, also die mich jetzt direkt nicht betrifft, und aber mir zugeschoben werden sollte.
Genau, ja. Und da also hat sich einfach so gezeigt, das sind so, ja, wie soll ich sagen, Dinge, die für Menschen sehr, sehr stressvoll sind. Und es hat sich da halt vor allen Dingen, also diese illegitimen Aufgaben haben vor allen Dingen einen großen Einfluss auf so die Emotionalität. Also Menschen, die das oft machen müssen, fühlen sich dann sehr, also frustriert, zeigen mehr so Wut oder auch Anger und haben an sich den Tag über einfach schlechtere Dinge. Aber da vielleicht eine Frage an euch. Was macht ihr in der Situation, wenn ihr illegitime Aufgaben bekommt? Und also weil ich muss sagen, so vielleicht auch für BerufseinsteigerInnen, ich als Praktikantin quasi, so meinen ersten Praktikantenjob, da kann ich ja mich nicht hinstellen und sagen, nee, ich koche jetzt keinen Kaffee. Ich glaube, mittlerweile würde ich da aufstehen und sagen, nee, also sorry, ist jetzt nicht meine Aufgabe oder ja, komm, ich mach's jetzt einmal, nächstes Mal macht's jemand anderes. Aber manchmal ist man ja irgendwie auch gar nicht so. Also man kann ja fast nicht Nein sagen. Also wie ist eure Erfahrung?
Also ich finde immer, es kommt ein bisschen drauf an, weil persönlich habe ich überhaupt kein Problem damit, Kaffee zu kochen und hatte ich noch nie. Also ich hab nicht so das Statusdenken. Und von daher habe ich mich kaum von illegalen Aufgaben, nicht illegal.
Ja. Da haben wir mal einen falschen Versprecher hier. Was,
von illegitimen Aufgaben da jetzt irgendwie gestresst gefühlt, gar nicht. Ich finde immer, es kommt so ein bisschen drauf an, also zum Beispiel kocht jeder mal Kaffee, egal was er für einen Status und Rang hat in der Gruppe, oder wird es tatsächlich immer nur, trifft es immer nur den oder die Praktikantin, ja, weil dann wäre es natürlich nicht in Ordnung, dann verstehe ich das auch, aber ansonsten finde ich persönlich das nicht schlimm, aber ich würde denken, immer wenn es einen stört oder wenn man das Gefühl hat, das gehört nicht zu meiner Rolle, dann einfach offen ansprechen und kommunizieren und versuchen, eine Lösung zu finden, weil das Schlimmste ist, wenn man die Aufgaben dann immer durchführt, aber mit einem schlechten Gefühl und mit nur Lust und dann hat man eine geringe Arbeitszufriedenheit, fühlt sich gestresst und so, und das hat, das kann nur negative Konsequenzen haben. Aber bevor, Kevin, du vielleicht was dazu sagst, was ich nochmal interessant fände, ganz zu Beginn ist ja erstmal wichtig zu überlegen oder zu wissen, welche Rollen habe ich überhaupt?
Ja.
Weil ich habe das in meiner systemischen Ausbildung gelernt. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, Kevin. Also im Studium gar nicht. Welche Rollen füllen wir überhaupt aus? Also welche beruflichen Rollen, welche privaten Rollen, wie ergänzen die sich? Oder aber auch sind die vielleicht konfliktär zueinander? Und dann kann ich da auch ein super gutes Buch empfehlen. Das habe ich im Zuge dessen gelesen von Irvin Goffman, Wir alle spielen Theater. Da geht es eben darum, dass es ganz normal ist, dass wir gewisse Rollen übernehmen und übernehmen müssen und dass jede Rolle auch gewisse Tätigkeiten beinhaltet, die uns vielleicht auch nicht so gefallen. Also zum Beispiel für mich als Mutter, mein Job ist es eben als Mutter auch mal, das heißt auch mal häufig streng zu sein, Regeln zu setzen und keine Ahnung, Sachen durchzusetzen, auch wenn ich selbst vielleicht die Kinder verstehe und sage, oh, ich würde jetzt auch gerne noch eine Tafel Schokolade essen, aber zu sagen, nee, das geht nicht oder man muss jeden Abend Zähne putzen und ne, also so Sachen, weil es einfach der Job ist, die Aufgabe einer Mutter. Und genauso ist es ja auch im Beruf als Führungskraft, ne, die Rolle hat man gewisse Aufgaben. Und da sich aber auch mal zu überlegen, wenn man das Gefühl hat, ist es eine illegitime Aufgabe, was gehört denn eigentlich zu meiner Rolle hier als, keine Ahnung, Praktikantin, Führungskraft? Ja. Und was gehört vielleicht auch nicht dazu? Und können wir das vielleicht auch ein bisschen anders verteilen oder können wir unsere Rolle neu definieren? Gibt ja viele Möglichkeiten, wie man dann damit auch umgehen kann. Aber ich glaube, erstmal ist wichtig, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, was sind meine Rollen und was beinhaltet es eigentlich für Aufgaben? Finde ich das gut oder nicht? Und wenn nicht, wie kann ich es verändern?
Ja.
Spannend. Mir kamen mehrere Gedanken. Ich versuche sie mal zu sortieren. Also zuallererst sich Gedanken darüber zu machen, welche Rolle man ausüben soll. Warum sollte man sich überhaupt Gedanken machen, wenn man doch fragen kann? Und das vielleicht sogar noch als Qualitätsmerkmal für sich herausstellen kann. Also wenn ich als Praktikant mich irgendwo bewerbe, ich tauche ja nicht einfach so auf, es gibt ja Gespräche, kann ich ja auch bei den Fragen, die noch gewünscht sind, ne, kann ich mal nachfragen, ihr habt angenommen, es kommt jetzt zum Arbeitsverhältnis und ich darf für sie arbeiten, was mich natürlich sehr freuen würde, damit ich es mir einfach noch besser vorstellen kann, noch bevor ich da auch ins Arbeitsleben eintauche, welche Erwartungen haben sie an mich als die und die oder was könnte noch auf den Tisch kommen? Einfach, dass ich das von Anfang an mit berücksichtigen kann. Erstens zeigt es, dass jemand sehr professionell ist und außerdem ist die Erwartungsabfrage etwas, was man auch in verschiedenen Weiterbildungen lernt, nicht nur in der systemischen, aber da habe ich zum Beispiel gelernt und gute Trainer machen das auch. Und diejenigen, die professionell unterwegs sind, die erkennen das und ordnen dich schon ein. Das ist sozusagen wie so ein Zertifikat, was du nicht vorzeigen musst, weil es sich gerade gezeigt hat. Also das ist erstmal etwas. Und dann hast du auch einen Ausgangspunkt, den du ansprechen kannst. Wenn jetzt nochmal was dazukommt, kannst du fragen, wunderbar, ne? Also spannend, also schön, dass Sie an mich gedacht haben, auch bei der Aufgabe. Ich meine, ist ja vielleicht jetzt
schön, nicht dass die, ich Kaffee kochen
ja,
darf.
Ja, nee, nicht die wichtigste Aufgabe, kochen. Aber ich verstehe, dass Sie naja, jetzt auch sehr schon. Viel...
Also eine wichtige, nicht die wichtigste, aber eine wichtige.
Ja, man kann es aber so auch betonen und gleichzeitig realistisch bleiben. Also ich verstehe auch, dass jetzt nicht die wichtigste Aufgabe, die vielleicht jetzt auch meinen Kompetenzen nicht entspricht, aber ich weiß, wie viel Sie auch zu tun haben und wie stressig das hier sein kann und ich freue mich, wenn ich da meinen Beitrag dazu leisten kann. Umso mehr, und dann kann man ja, wenn man Karriere machen möchte, das als Ausgangspunkt nehmen, umso mehr wird es mich auch interessieren, welche Aufgaben ich vielleicht noch zusätzlich machen könnte. Weil, sagen wir mal ehrlich, Kaffee kochen, na, da fühle ich mich ja jetzt nicht ausgelastet. Aber vielleicht haben sie mehr Verantwortung für mich, die ich noch tragen kann, um sie zu entlasten. Also du nimmst das Interesse oder das, was dahinter steckt, wenn man so nach dem Harvard-Konzept gehen würde, Interesse hinter den Positionen, was bringt es der Person? Und was wünscht sich die Person dadurch erreicht zu haben, wenn sie selber nicht Kaffee kochen muss? Und baust darauf auf und kannst dadurch deine Karriereplanung, deinen Karriereweg aktiv mitgestalten. Wenn du es aber nicht möchtest, das ist sozusagen der letzte Punkt, wenn du es nicht möchtest und dich abgrenzen möchtest, was wirklich zu viel ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man das auch anders kommunizieren kann, sagen, ist jetzt nicht so direkt mein Aufgabenbereich, ist ein Weg, aber man kann auch sagen, ich bin derzeit sehr beschäftigt mit all den Aufgaben, das füllt mein komplettes Spektrum auf. Wenn ich das jetzt auch tun soll, und ich mache es gerne, ich packe an, das wissen Sie ja, aber ich muss Sie vorwarnen, also das bin ich Ihnen ja auch irgendwie schuldig, dass ich Ihnen das sage. Wenn ich das noch dazu mache, muss ich woanders abspecken. Wir können gerne gucken, wo das möglich ist, gemeinsam. Dass Sie das auch Bescheid wissen. Aber eins ist klar, ich kann das nicht leisten. Und dann gibt es eine Gegenleistung direkt dafür. Da hast du irgendwo anders eine Entlastung, was niemand dann machen wird, weil Kaffee kochen ist nicht auf demselben Level wie eine andere Leistung, die du wahrscheinlich machst. Oder du sagst so, okay, gut, es geht nicht anders, also es muss noch dazu kommen, aber da können wir ja vielleicht gucken, ob wir dann auch nicht, damit es einfach weiter auch fair bleibt, vielleicht nochmal was anderes finden, was ich auch dann im Gegenzug haben könnte dafür. Und es muss nichts Monetäres sein, aber vielleicht könnte ich da auch die eine Fortbildung, die sowieso geplant ist, vielleicht könnte ich da mit dabei sein und muss dafür zum Beispiel nichts zahlen oder so. Lässt sich auch anders absetzen und so, Win-Win-Situation. Wunderbar. Also es gibt einige Aufgaben, aber das, die klugste Sache ist, die ich immer wieder sehe und die in den Kommunikationstrainings immer wieder als Anliegen reingebracht werden und die größten Aha-Effekte bringen, sind, wie kommuniziere ich? Was ist das Lingo? Welche Sprache nutze ich? Wie denke ich und welche Haltung habe ich dabei? Wenn man das verinnerlicht hat und es geht nur durch Training, kann man mit diesen ganzen Sachen, die du angesprochen hast, einfacher zumindest, nee, nicht einfacher, souveräner umgehen und die Wahrscheinlichkeit für die eigenen Interessen, für die Erfüllung der eigenen Interessen erhöhen.
Ja, stimmt. Aber sorry, Luca, wenn ich da gerade noch was zu sagen darf. Hast du vollkommen recht, das Thema, wie kommuniziere ich Dinge, die mir wichtig sind. Und das ist unheimlich wichtig, da auch die richtige Sprache, die passende zu finden. Aber ich glaube, ein Schritt vorher ist immer tatsächlich auch, und das ist mir ganz wichtig, auch in Coachings, Beratungen und so weiter klarzumachen, das Bewusstsein für was schaffen. Also selbst zu analysieren, wo liegt denn das Problem? Und sich vorher zu überlegen, bevor man in ein Gespräch reingeht, was ist mein Ziel, was möchte ich? Welche Erwartungen habe ich, was will ich erreichen? Weil wenn das alles nicht klar ist, dann sollte ich meiner Meinung nach erst gar keine Kommunikation anfangen, sondern ich muss mir selbst klar sein, was mich stört und was ich gerne anders hätte, bevor ich sozusagen dann auch in die Kommunikation darüber gehe. Und ich meine, vielleicht, ne, manchmal kann es ja auch hilfreich sein, wenn wir es mal andersrum drehen. Ich finde, das mit dem Kaffeekochen ist jetzt echt ein blödes Beispiel, aber jetzt bleiben wir aber dabei. Okay. Wenn ich jetzt tatsächlich angenommen Praktikant, Praktikantin bin und mir geht es auf den Keks, ja, dieses Kaffeekochen, dann kann ich aber vielleicht sagen, okay, ich bin hier nur mal der Praktikant, die Praktikantin. Es ist Usus hier im Unternehmen seit 20 Jahren. Die sind halt noch ein bisschen old-fashioned. Die haben so ein Statusdenken. Ich habe vielleicht auch gar nicht so viele andere Aufgaben. Meine Güte, es hat schon immer zur Rolle gehört. Und dann manchmal kann man das, also nicht unbedingt, dass es immer gut ist, aber manchmal hilft es einem dann vielleicht, das auch anzunehmen. Mhm. Weil zu sehen, okay, es ist von den Leuten keine böse Absicht. Es war immer so, dass das hat zum Praktikumsdasein dazugehört. So ist es halt. Und die meinen es nicht böse, sondern es ist halt eine Tradition, die vielleicht auch jetzt mal geändert werden kann, aber erstmal ebenso ist.
Ja. Wenn ich da noch kurz was einwerfen kann, jetzt vielleicht nicht in dem Beispiel, aber was ich auch erlebt habe, ist, es könnte auch ein Test sein. Also ich hatte schon mal den Fall, dass mir eine Aufgabe gegeben wurde von sehr hoher Ebene, sagen wir es mal so. Und die war an sich erstmal nicht so ganz, also sehr schwierig lösbar, sagen wir es mal so. Und das dachte ich mir auch, ich so, wie soll ich das denn machen? Und dann dachte ich mir so, ich krieg schon irgendwie hin, ich frage rum und so weiter, wird schon möglich sein, ne? Auch wenn es mir jetzt gerade nicht einfällt. Da habe ich gemeint, ja, ist kein Thema, ich nehme mich an, bis wann braucht ihr das und so weiter. Und später habe ich dann erfahren, dass das eigentlich ein Test war, weil klar war, ich kann es eigentlich nicht leisten, aber die wollten sehen, ob ich es mir zutraue, auch Probleme anzugehen, die am Anfang vielleicht unlösbar scheinen. Und deswegen, vielleicht Kaffee ist ja auch, aber jetzt kann man ersetzen, platzhaltermäßig. Vielleicht sind manche Sachen auch einfach ein Test, um zu gucken, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Bist du auch bereit, dir die Ärmel hochzukrempeln und auch die Aufgaben zu machen, die, auf die keiner Lust hat oder die vielleicht auch dem Status nicht entsprechen. Ne? Und wahrscheinlich kommen wir noch darauf zu sprechen, aber dieser Rollenkonflikt, der lässt sich sehr einfach lösen. Und auch für viele inoffizielle Rollen, die man einnimmt in Teams, anwenden. Aber ich will nicht vorgreifen, deswegen teaser ich das hier nur so jetzt an.
Genau, ich wollte noch kurz auf was eingehen, weil wir sehen ja gerade illegitime Aufgaben als zum Beispiel was Herausforderndes oder auch als Kaffee kochen. Aber was man da, glaube ich, auch noch unterscheiden muss, auch da gibt es in der Forschung auch verschiedene Stränge, sage ich mal, die das unterschiedlich definieren. Illegitime Aufgaben können auch eben sein, Kinder vom Chef gerade mal irgendwie von A nach B fahren müssen oder aber, weiß ich nicht, die Post wegbringen, Essen für alle holen, wo da das vielleicht nicht mehr so hingehört, sage ich mal. Und was ich jetzt von euch beiden auch verstanden habe, ist, solche Konflikte immer in Ruhe klären. Wahrscheinlich nie in der Stresssituation selbst, also wahrscheinlich in der Situation erstmal zu sagen, okay, nee, dann ich nehme die Aufgabe jetzt an und ich erkläre das danach, weil da die größte Lösungswahrscheinlichkeit ist oder wie sieht man das? Und was mich interessieren würde, wie ihr das noch seht, ist, es gibt ja auch illegitime Aufgaben, die vielleicht zu Beginn noch gar keine illegitimen Aufgaben waren. Also wie du vielleicht sagst, Kaffee kochen, komm, ich koche halt den Kaffee, ist gar kein Problem. Und dann wird das irgendwie Teil von deiner Rolle. Und du willst es vielleicht gar nicht. Und wie werde ich das denn wieder los? Oder wie kann ich mich da vielleicht auch da aufgreifen? Wie kann ich mich denn überhaupt von erstmal meine Rolle definieren und vielleicht auch Teile der Rolle loswerden, die da gerade noch drin sind? Kevin, gern. Oder
ja, nee, sag du ruhig zuerst.
Ja, da würde ich den Moment aufgreifen, den du gerade beschrieben hast, mit den eventuell direkt erstmal annehmen müssen. Weil es keinen anderen Weg gibt. Es ist stressig, du kannst jetzt nicht den ganzen Laden aufhalten oder es könnte ungünstig auf dich zurückwirken. Da würde ich aber dennoch einen Anknüpfungspunkt setzen, an den ich wieder zurückkommen kann. Weil wenn ich einfach nur Ja sage, ist es für die abgeschlossen, okay, die Person macht's. Und wenn ich dann was sage, ist dann so, hey, du hast es einmal gemacht, warum machst du es nicht nochmal? Ja, vielleicht nicht so explizit ausgesprochen, aber implizit vielleicht schon gedacht, weil diese Verknüpfung entsteht, dass du das auch machst und die anderen eben nicht. Deswegen würde ich sagen, okay, gut, ich merke, hier ist gerade Stress, ich mache das mal, aber mich hat es gerade ein bisschen überrascht. Wäre super, wenn wir nochmal drüber sprechen könnten, wenn es mal ruhiger ist, klar, ne? Aber erstmal packen wir hier an. Ah, ja. Also, dass man einen legitimen Grund hat, die Person nochmal anzusprechen bezüglich dieser Entscheidung. Da hat man gleichzeitig gezeigt, dass man kooperativ ist, dass man anpackt, aber auch nicht einfach irgendwas akzeptiert, was einem untergeschoben wird, weil das für zukünftige Unterschiebaktionen als Anker für die jeweiligen Personen, die das gemacht haben, dient. Das heißt, ich kann der Person was unterschieben. Es hat funktioniert. Ne? Die Leute lernen ja. Dann kann ich es ja nochmal machen. Ich mache es sicher nicht bei der anderen Person, die mich angekackt oder die, wo es so schwierig ist und dann will sie nochmal reden und so. Das sind Hindernisse, da will ich nicht. Da gehe ich lieber zu der Person, die direkt Ja gesagt hat. Und dann irgendwann kommt es dann zu einer Überbelastung an Aufgaben vielleicht auch. Also deswegen würde ich es immer, wenn es nicht vermeidbar ist, irgendwie reinbringen, dass man nochmal das Gespräch sucht. Und darauf lohnt es sich, wenn es stressig ist, sich tatsächlich mal vorzubereiten und sich Gedanken zu machen, was sage ich in solchen Momenten, um Distanz zu gewinnen, emotional und da auch das sagen zu können, was ich sagen möchte. Also da naiv reinzugehen und nach diesem Podcast, sage ich jetzt mal, zu denken, okay, nächste Stresssituation, das kriege ich schon hin, ohne dass ich das jemals irgendwie mal überlegt hatte, wird sich eher ungünstig auswirken.
Und da werden wir wieder, wenn wir auf letzte Woche rekurrieren, beim Wuppen, nämlich vorher schon zu überlegen, sich ein Ziel zu machen. Nee, ich werde jetzt nicht, was weiß ich, diese illegitime Aufgabe wieder ausführen. Was könnte ein Hindernis sein? Und sich das schon überlegen, wie reagiere ich dann in der Situation? Also es ist total richtig, was du sagst, Kevin. Und das ist wieder genau das, immer schon mit überlegen. Was macht man, wenn es tatsächlich dann wieder zu so einer Situation kommt und wie könnte man anders reagieren?
Und vor allem, und dann würde mich auch interessieren, was ihr da, dazu denkt, weil viele sind ja, haben vielleicht schon mal Ja gesagt, weil sie einfach nett sind, die sehen, es ist Stress, ne, und helfen einfach. Das ist eine gute Eigenschaft, nur manchmal kann es ausgenutzt werden. Und viele könnten das schon in einer Situation sein, in der sie viel angenommen haben und jetzt ist es schon zu viel und jetzt muss ich es ansprechen. Wie mache ich das? Also ansprechen geht ja immer. Man kann auch das nochmal erklären. So, also ich habe ja immer wieder ausgeholfen. Mir war nicht bewusst, dass so viel Bedarf der auch ist. Ich merke nur jetzt, ne, also ich habe geschenkt, ne, ich helfe mal hier und da und so. Ich finde, das gehört sich so kooperativ, auch wenn man ein bisschen mehr macht und so. Ich merke nur, dass es gerade einen Umfang annimmt, den ich nicht mehr handeln kann. Und ich befürchte, wenn es so weitergeht, so wie es jetzt gerade ist, dann verlierst du etwas, so sagt man es nicht, aber dann verlierst du etwas, Verlust der Vision, dann wird meine Leistung schmäler oder ich kann mich nicht allem widmen. Mhm. Vielleicht können wir, und dann einbeziehen, sehr wichtig, vielleicht können wir mal drüber gucken über meine Aufgaben und dann hat man die Chance, sich die Aufgaben rauszuholen, die einem wichtig sind. Also, dass man da auch sozusagen nochmal die Möglichkeit hat, auch wenn es in Anführungszeichen zu spät ist.
Was so ein kleiner Tipp von mir noch ist, aber tatsächlich aus der Praxis und nicht jetzt aus der Theorie oder der Forschung. Wisst ihr, wir machen jetzt schon uns total Gedanken, was wäre wenn und was sagen dann die Leute und so und wie könnte ich die anderen überzeugen, dass sie das auch mal machen. Aber eigentlich in der Realität ist es auch ganz häufig so, wir Menschen sind alle Gewohnheitstiere. Und wenn eine oder eine halt häufig eine bestimmte Aufgabe ausführt, dann ist das für alle ganz normal und keiner macht sich Gedanken drum. Und wenn die Person aufhört, dann fällt es erst auf. Und dann fragt man sich, ach, komisch, wieso? Und für manche wäre es überhaupt kein Problem zu sagen, klar, ich kann doch die Aufgabe auch mal übernehmen, ja, aber du hast es halt immer gemacht, ohne was zu sagen. Es war Gewohnheit. Mhm. Also von daher, manches ist vielleicht auch gar nicht so, braucht man gar nicht so Angst haben oder ist gar nicht so schlimm oder so schwierig, sondern es entweder einfach sein lassen, die Aufgabe, oder ansprechen, wer will dann jetzt auch mal, ich habe es jetzt lange genug gemacht oder so irgendwie. Und dann findet sich häufig jemand, sondern ne, es ist nur so, keiner ruft natürlich, ach, du hast es so lange gemacht, komm, darf ich dir mal die Arbeit abnehmen? Weil man auch denkt, vielleicht macht die Person gerne tatsächlich oder es ist kein Problem oder einfach gar nicht drüber nachdenkt, weil man selbst genug um die Ohren hat. Also von daher, ich will damit nur sagen, manchmal ist es auch gut, sich gar nicht so viel Gedanken drüber zu machen, so aller selbsterfüllende Prophezeiung. Sondern es mal so zu sehen, es ist noch keinem aufgefallen und wir sprechen jetzt drüber und es ist problemlos zu lösen. Wenn du mit so einer Einstellung reingehst, ist es in der Regel auch viel einfacher, als wenn du schon so viele Probleme antizipierst.
Ja, ja, ich weiß nicht, ich würde da vielleicht auch nochmal, also so von mir, wie ich das immer so wahrnehme, wann das für mich auch illegitim ist. Und das habe ich, glaube ich, wo ich angefangen habe, irgendwann mal zu arbeiten, noch nicht gehabt. Aber mittlerweile ist es so dieses, man hat so ein ungutes Bauchgefühl. So jemand kommt schon mit einer Aufgabe und du merkst schon, oh, das fühlt sich gerade gar nicht so gut an. Und ich finde, mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich dann auch sage, okay, ich bin nicht hier, um andere glücklich zu machen.
Absolut.
So, genau, ich bin hier, ich muss für mich achten, darauf achten, dass es mich happy macht, dass ich das gerne mache. Und ich finde, da darf man auch mal für sich einstehen. Also Karriere oder sich nach oben arbeiten hin oder her. Ich finde, wenn man nicht mehr glücklich an der Arbeit ist oder vielleicht auch mal nicht glücklich zu sein, ist, glaube ich, okay. Aber wenn sich das dann durchzieht oder wenn es vielleicht auch Aufgaben sind, die man über längere Zeit machen muss, dann einfach, würde ich einfach von mir aus sagen, einfach mal sagen, so, das geht für mich nicht. Ich möchte das gerade nicht oder würde mich gerade einfach überlasten oder ich sehe da einfach meine Stärken gar nicht drin oder also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, ob man das dann macht.
Total, aber doch. Also ich bin ein großer Fan. Ich muss gerade lachen, weil Kevin so mit der Stirn gerunzelt hat. Wahrscheinlich war wegen Fehler oder über Schwächen zu sprechen, hast du deswegen mit der Stirn gerunzelt?
Das ist ein anderes Thema, nee. Aber
ich bin generell ein Fan von offener und direkter Kommunikation und einfach Sachen sagen, was Sache ist, weil sonst muss der andere ruminterpretieren und das führt in der Regel zu häufig nicht so einer hohen Trefferquote. Und ich bin ein voller Befürworter, auch was du sagst, auf das eigene Bauchgefühl zu hören, weil in der Regel liegt man damit richtig. Man darf es nicht überdecken und mit dem Bauchgefühl dann auch was machen. Und Kommunikation ist das A und das O und Dinge ansprechen, weil nur dann kann auch der oder die andere Person drauf reagieren.
Ja.
Ich würde da zustimmen und widersprechen. Zustimmen, ja, manchmal ist sowas nötig, klare Ansagen, manchmal muss es wirklich hardcore eine Grenze geben, vor allem wenn man es vielleicht auch mit stark ausgeprägten psychopathischen Zügen von Führungskräften auch hat, da muss man auch sich selber schützen. Auf der anderen Seite würde ich widersprechen, weil es nicht, weil es irgendwie falsch ist, sondern weil ich es so schade finde, dass man da schon aufhört. Also das ist so wie, als wenn man in der Bundesliga spielt und sich damit zufrieden gibt. Keine Mannschaft, außer sie kommen gerade mal so in die Bundesliga, sind zufrieden, wenn sie in der Bundesliga nur spielen. Die versuchen alle in die Europa League oder in die Champions League zu kommen. Und was ist da die Champions League? Also wenn du einfach cuttest, dann cuttest du. Aber was ist, wenn du versuchst, aus etwas, was im ersten Moment ein Nachteil ist für dich, einen Vorteil zu machen? Und das geht schwierig in manchen, es ist schwierig, ohne Frage, aber es ist möglich mit einer Unterhaltung statt Aberhaltung. Und sich zu überlegen, wie kann man da eine Win-Win raus erzielen? Und da muss man halt die Außenperspektive einnehmen, der Person, die einem das gibt. Was könnte man, oder was ist das Interesse tatsächlich, was ich vorhin auch erwähnt habe. Und mit wem rede ich? Also es gibt Menschen, die wollen so eine direkte Kommunikation. Dann fängst du an, anders zu reden und die sind irritiert. Ja, die wollen es klar und klipp und klar haben. Und wenn du dann nicht klipp und klar sprichst, dann kommst du komisch rüber. Also adressatengerecht auch zu kommunizieren. Es gibt Menschen, die, wenn du sagst, nö, jetzt nicht, die denken nicht, oh, du hast so sehr gut auf dich geachtet. Bravo, genau so möchte ich das von meinen Teammitgliedern, sondern sagen so, was ist jetzt hier los? Hat er einen schlechten Tag, hat sie einen schlechten Tag, was ist denn hier los? Ne? Stellt sich an, ich habe genau solche Sachen auch machen müssen. Ne? Also was ist das denn? Und dann könnte man, wollen wir hier gar nicht aufmachen, die Generationsdebatte aufmachen und so. Sagst du, die Jugend von heute oder der alte Sack, der weiß nicht, was gut ist, eine Ausbeutung. Also da diesen, ich sehe nur einen kurzfristigen Erfolg, aber langfristig, das vermisse ich noch, wenn man das nicht mit berücksichtigt. Deswegen, es lohnt sich da Gedanken zu machen, wenn man wirklich in der Champions League der professionellen, beruflichen Welt spielen möchte. Aber das ist meine Meinung, ja, das ist, will ich auch dazu sagen. Das ist einfach also nur meine Meinung.
Finde ich auch immer gut. Nee, auf jeden Fall.
Ich würde da einfach, also ich weiß nicht, ob von jeder einzelnen Person immer das Ziel ist, Champions League. Also ich glaube, manche haben auch das Ziel, ich möchte einfach gesund arbeiten, ich möchte so mein Geld nach Hause bringen und sag mal, gut ist. Und auch selbst, glaube ich, wenn man so Champions League spielen möchte, kann es auch meiner Meinung nach einfach gut sein, Charakter zu sein und zu haben. Und auch, also das heißt, man hat ja eh einen Charakter, aber auch Grenzen aufzuzeigen, weil man manchmal dafür auch gewertschätzt wird oder andere vielleicht auch dann da sehen, okay, stimmt, weil manchmal kommt es dann zwar zum Konflikt, aber ich finde, so aus jedem Konflikt kann man eine Lösung mitnehmen und irgendwie selbst wachsen und irgendwie weiterkommen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein, wie soll ich sagen, Ding, wie jeder das selber lösen möchte. Also
ich finde, das widerspricht sich gar nicht, weil so unsere beiden Standpunkte, wie wir es jetzt gesagt haben, das kann ja auch Win-Win ergeben, Kevin, weil ich bin, oder das zeigen ja auch die Konflikttheorien, dass du immer mit Win-Lose oder Lose-Win-Strategie, dass das am Ende nicht so gut ist wie eine Win-Win. Deswegen sollte das immer das Ziel sein. Aber A, ist für mich ein Thema anzusprechen, wenn ich so ein Bauchgefühl habe, erstmal gar keinen Konflikt noch nicht, weil ich spreche es ja eigentlich schon rechtzeitig an. Und dann soll es ein ganz normales Gespräch darüber geben. Und die Idee für mich persönlich ist immer Win-Win. Und hier wäre zum Beispiel, wenn ich eine illegitime Aufgabe bekomme, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl dabei, einfach zu besprechen, wie könnten wir das lösen? Dass das vielleicht jeder mal so eine Aufgabe übernimmt oder dass man drüber spricht und dass es vielleicht gar nicht als solche Aufgabe gedacht war, ne, sondern dass sich das dann auflöst für mich selbst vielleicht, dass es, wenn ich drüber gesprochen habe mit der zum Beispiel Führungskraft, dass es dann doch gar nicht so illegitim ist, sondern eine gute Begründung gibt, warum ich doch die beste Person jetzt gerade aktuell dafür bin oder wie auch immer. Also ne, man muss ja mal gucken, was sich daraus ergibt, aber ich will da jetzt gar nicht, würde das gar nicht als Konflikt sehen, sondern eher als einfach mal ein Ansprechen mit hoffentlich Win-Win-Ausgang. Ja. Aber was ich auch super spannend finde, gerade bei diesem ganzen Thema Rollen, ist für mich so das Thema Rollenkonflikt. Also zum Beispiel, wenn ich Führungskraft bin und gleichzeitig natürlich dann auch Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Unternehmen und ich soll zum Beispiel einen Change-Prozess vorantreiben und es geht um vielleicht um Stellenabbau oder ja, keine Ahnung, um große Veränderungen und ich muss als Führungskraft da immer positiv sein oder dem eben was abgewinnen und möglichst da der Botschafter der Unternehmensführung sein, aber gleichzeitig bin ich vielleicht auch ein ganz normaler Mitarbeiter, Mitarbeiterin mit meinen engsten Unsicherheiten, also wie geht man damit dann um? Oder und wenn ich, keine Ahnung, wie es bei mir natürlich auch ist, wenn man Mutter ist und arbeitet, ja, zwei hoffentlich professionelle Rollen hat, in denen man, wo die beide super wichtig sind und wo man auch total gut sein will, aber halt da natürlich auch Konflikte draus, allein schon zeitliche oder Ressourcenkonflikte daraus entstehen können. Wie geht man dann damit um? Das ist in der Tat dann schwierig.
Ein weiteres gängiges Beispiel. Ich fand das mit Mutter- oder Vaterrolle, gleichzeitig Arbeitswelt, das ist ja nochmal übergreifend von den Bereichen her, was häufig ja vorkommt, was auch häufig vorkommt, wenn man in der zumindest Beratungsszene unterwegs ist, dass man intern, kann ja auch für Psychologen oder für alle möglichen, die in der Entwicklung, an der Entwicklung beteiligt sind, passieren, dass man plötzlich eine Coaching-Rolle bekommt oder eine beraterische Rolle bekommt, obwohl man davor noch ganz andere Aufgaben hatte zusätzlich, also Teil des Teams war und jetzt soll man das Team vielleicht coachen oder ein anderes Team coachen. Das kann auch so ein Konflikt bewirken. Aber das Schöne ist, wir hatten es vorhin so schön mit, du hast es gesagt, Luca, mit Konflikte sind sinngemäß also ja auch die Chance auf eine Lösung und dann kann sich was entwickeln. Ne? Krisen als Chancen sozusagen, klischeehaft. Wenn man ich bediene noch ein Klischee, so von unserer Szene, von allen sozialen Bereichen auch, Kommunikation. Also wenn man das Meta kommuniziert, was in einem vorgeht, dieser Rollenkonflikt, also sagt, ey, Freunde, hört mal, auf der einen Seite, also ich bin in so einem Dilemma drin, auf der einen Seite kann ich euch voll nachvollziehen, also ich meine, ich hätte auch ein Bauchgefühl, wenn ich jetzt sagen würde, okay, gestern war er noch bei uns im Team, jetzt soll er uns hier beraten und so. Auf der anderen Seite wissen wir, wir sind in einer schweren Zeit, ich wurde da sozusagen ausgewählt, das jetzt noch anders zu begleiten, weil ich da so ein, zwei Dinge gelernt habe und da bin ich jetzt drin, da sind wir alle jetzt drin. Frage an euch, weil wir müssen das ja irgendwie jetzt tun. Wie gehen wir damit am besten um, damit wir hier auch gut weiterarbeiten können als Team, aber auch jetzt für dieses Projekt beispielsweise. Ich will mich da nicht so sehr in Vater, Mutter einmischen, weil ich da ja keine Erfahrung habe. Wer weiß, ob das da überhaupt anwendbar ist. Aber einfach transparent zu machen, ich bin in einem Dilemma drin, helft mir bitte. Und das verändert alles, meistens zumindest. Weil die Leute sich involviert fühlen und Verständnis entwickeln und wissen, er meint es nicht böse, ihm geht es genauso schlecht und ihm ist es bewusst. Oder wenn man bei Gehaltserhöhung als Führungskraft oder so, also hey, ich kann es total verstehen, dass du mehr Geld haben willst. Wer will das nicht? Das ist ja klar. Und du leistest ja auch was. Ne? Also das wäre sogar gerechtfertigt. Bin nur jetzt gerade in diesem Dilemma drin, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt, auch wenn ich es dir gönnen würde, ohne Witz, ich das nicht tun kann. Ne? Da bin ich in meiner Rolle, in meiner Rolle als Führungskraft, die Führungskraft als Eigenschaft.
Das ist aber jetzt so ein Beispiel.
Ja, Kevin. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass es aufrichtig ist. Ne?
Wollte ich gerade sagen, weil das ist für mich so eine vorgeschobene, stelle mich da jetzt nicht meiner Verantwortung. Anderes Thema.
Bitte, ich gehe davon aus, dass jeder von uns hier, der zuhört, ne? Also von unseren Zuhörern und Zuhörern, sich gute, anständige Menschen sind, die das nutzen, um eine Situation zu verbessern und nicht nur für den eigenen Vorteil es machen. Aber ja, ich gebe dir recht, natürlich all diese Sachen, wenn man gekonnt ist, und so wird es ja auch gemacht von manchen Leuten, kann man auch dafür verwenden, eher im Eigennutzen zu handeln. Ist zwar auf lange Sicht bei kooperativen oder wenn man lange mit jemandem zusammenarbeitet, nicht so ganz förderlich, aber manche machen es trotzdem. Also ja, zugegeben, geschenkt.
Aber noch nutzt du noch was du gesagt hast? Du hast eben kurz gesagt, ja, bitte hilf mir, so nach dem Motto. Also ich habe jetzt mein Dilemma dargelegt. Ich bin auch immer ein ganz großer Fan, erstmal zu versuchen, sich selbst zu helfen. So nach dem Motto, und da komme ich wieder auf diese Analyse, dass ich mir überlege, okay, ich habe hier einen Rollenkonflikt, scheinbar, ne? Also weil ich merke dies und jenes. Wie komme ich denn da raus oder was kann ich machen, dass das nicht wieder passiert? Und natürlich ist man nicht immer alleine dazu in der Lage, was zu verändern, aber viele Dinge kann man doch verändern. Und da halt schon zu schauen, wieso habe ich eigentlich Stress und vielleicht drauf zu kommen, vielleicht liegt es an Rollenkonflikten. Aber ich empfinde jetzt gerade auch Zeitdruck. Die Luca guckt mich so an und das ist, glaube ich, der Übergang. Nee. Wir haben ja noch ganz, ganz viele weitere Jobstressoren und nicht nur Rollenstress, sondern die wichtigsten sind ja eigentlich laut der aktuellen Forschung, und das zeigt sich aber schon seit vielen Jahrzehnten ja, dass es Arbeitsüberlastung, Zeitdruck und auch manchmal schlechte Führung ist.
Ja, okay, wir können gerne weitergehen, aber eine Sache muss ich einwerfen, da können wir nicht drüber gehen. Das ist so wertvoll, dass die Formulierung, könnt ihr mir helfen? Also es wird oftmals gefragt, wie kann ich denn Leute inkludieren in die ganzen Sachen und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, eine ganz einfache. Abgesehen davon, es hat mehrere psychologische Effekte. Und besonders in so einem Fall, wie ich ihn skizziert habe, ist es durchaus sinnvoll, eben nicht auf sich erstmal zu gucken, sondern aufs Team zu gucken, weil es geht darum, mit dem Team zu arbeiten. Und dann sollten sie auch wissen, dass sie dabei sind und nicht, ich habe mir eine Lösung für eure Situation mit überlegt, weil ich es auch für mich überlegt hatte. Und natürlich, du bist sympathischer, wenn ich dir helfe, dann bist du mir sympathischer, weil ich helfe ja nur Leuten, die mir sympathisch sind. Ich würde niemals einem Feind helfen. Na, erstmal das. Und dann ist es auch eine Einladung, und das meine ich wieder positiv, für ein Reziprozitätsspiel, ein Kooperationsspiel. Hör mal, du gibst mir was, ich habe das Verlangen, dir was zurückzugeben, automatisch, also eine Kraft, die mich auch dazu bewegt, und kann auch unter Beweis stellen, dass ich mich erkenntlich zeige. Und dann lernt die andere Person, ich kann der vertrauen. ich helfe ihr, sie hilft mir. Das ist unser Spiel. Und da, das ist die Grundlage, die mit einer einzigen Formulierung in die Bahn gelenkt wird. Also ich würde das nicht so einfach wegstreichen wollen, auch wenn ich dir recht gebe, dass man sich auch selber Gedanken machen soll, wie kommt man mit den eigenen Sachen gut zurecht.
Nee, auf jeden Fall. Also abschließend, klar, das will ich ja nochmal betonen, sich selbst helfen zu lassen, nach Hilfe zu fragen und anderen Hilfe anzubieten, das ist super und total wichtig. Also überhaupt keine Frage. Und soziale Unterstützung ist auch eine der größten Ressourcen gegen Stress oder auch ein Puffer. Also von daher, das ist total wichtig und auch tatsächlich die Hilfe dann ohne Probleme auch anzunehmen und auch aktiv drum zu bitten. Aber trotzdem kann man ja vorher auch erstmal schauen, ob man es alleine hinbekommt. Das ist...
Ja, so also, da bin ich bei dir. Ich bin auch ein Fan davon, die Dinge auch erstmal alleine zu machen.
Ja. Ja. Ich wollte mit euch noch zu einem anderen Stressor kommen. Aber dazu erstmal vorweg noch ein bisschen was. Und zwar, also ich habe für mich zum Beispiel auch gelernt, so gewisse illegitime Aufgaben einfach anzunehmen. Ich rede jetzt nicht davon, so fahr mal meine Kinder von A nach B oder koch mal Kaffee, sondern beispielsweise jetzt in der Forschung, ein doofes Beispiel, wäre es so Datenbereinigung. Also wirklich, du sitzt da und guckst dir diese kompletten Datensätze an und es ist so Leerlaufarbeit eigentlich, weil du nicht so wirklich viel machst in der Zeit. Aber ich habe jetzt ein neues tolles Konzept entdeckt von zwei kalifornischen ForscherInnen und die nennen das Mindless Work. Und sie haben gesagt, Mindless Work ist eigentlich ein super guter Puffer, gerade für Menschen, die eine hohe Arbeitsbelastung haben und quasi ein riesen Workload, um mal einfach keinen Performance-Druck zu haben, um nicht noch mehr Cognitive Load zu haben. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt das, was ich vielleicht als illegitim angesehen hätte, einfach für mich als Mindless Work irgendwie einsortiere und es für mich als ein, ich kann meine Ressourcen wieder aufladen, ich muss jetzt gerade nichts leisten, ich kann einfach so ganz entspannt arbeiten, dann tut mir das viel besser. Oder für mich ist das total gut, weil wir wissen, also Workload aus der Forschung, das ist, wenn man das einfach als zu viel wahrnimmt, auch was die Erholung angeht, ist es schlecht für die Erholung. Menschen sind auch dann am nächsten Tag wieder schlechter erholt. Dann ist einfach so ein Prädiktor. Also es kann gut vorhersagen, dass Menschen krank werden oder dass Menschen psychisch wie physisch auch krank werden. Also es ist nicht nur immer dieses, man ist dann burnt out oder man hat diese emotionale Erschöpfung oder Ermüdung, sondern wirklich auch sowas wie ein Herzinfarkt sind Folgen von Stress oder also alles, wirklich alles Mögliche. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Aber wie geht ihr denn damit um, wenn ihr einfach merkt, mein Workload ist zu hoch gerade? Also weil ich bin früher damit umgegangen, ich habe einfach mehr gearbeitet. Was aber natürlich, wie wir bei Kevin, ich glaube, in unserer allerersten Session schon mal erfahren haben, eigentlich gar nicht funktioniert. Ne, dass man irgendwie mehr arbeitet, geht mal ein paar Tage, aber dann merkt man auch irgendwann, okay, ich bin eigentlich total erschöpft, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und ich glaube, da kann es vielleicht sogar ganz angenehm sein, illegitime Aufgaben, wenn sie nicht zu illegitim sind, umzudenken als Mindless Work und einfach mal mitzunehmen.
Arbeitsbelastung reduzieren, ganz schwieriges Thema. Weil natürlich ich in der Regel nicht der alleinige Bestimmer bei meiner Arbeit bin oder bei meiner Arbeitsbelastung. Also wenn ich jetzt ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin bin und jetzt keine Selbstständige zum Beispiel, aber auch da spielen ja häufig die Kunden eine große Rolle. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, was ich bei vielen Coachings und Beratungen und auch tatsächlich so aus Forschungsergebnissen kenne, was also in den Implikationen immer genannt wird, ist es tatsächlich so, dass man so eine hohe Arbeitsbelastung hat oder hat man die Erwartung, dass man zum Beispiel gewisse Aufgaben noch erfüllen muss, sollte und zwar möglichst sofort oder dass jemand ohne mich nicht auskommt. Also was will ich damit sagen? Sind es tatsächliche Arbeitsaufgaben, die jetzt wichtig und dringend sind oder macht es mein Kopf? Und da zu unterscheiden. Und wenn es tatsächlich was ist, wo ich das Gefühl habe, oh, vielleicht bin ich dazu überengagiert oder habe Angst, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere und mache deswegen mehr oder wie auch immer, dass ich versuche, an mir zu arbeiten. Und dann aber auch ganz klar, wenn ich das ausgeschlossen habe und es ist tatsächlich eine Überbelastung, kommuniziere mit meiner Führungskraft zum Beispiel oder je nachdem, wenn ich Care-Arbeit mache, mit meinen anderen FamilienmitgliederInnen, wie die Arbeit anders verteilt werden kann im Team, im System. Und da bin ich natürlich als Führungskraft auch ganz, das ist eine ganz klare Aufgabe für Führungskräfte meiner Meinung nach zu schauen, dass Leute keine zu hohe Arbeitsbelastung haben, weil eben so viele negative Konsequenzen in der Forschung sich und natürlich auch in der Theorie, also die Leute wissen es in der Praxis, da zeigen. Also von daher ist das eine ganz wichtige Sache, die nur zusammen, finde ich, mit Führung und der MitarbeiterIn zusammen sozusagen dann auch besprochen und verteilt werden kann und muss.
Mhm.
Wie seht ihr das?
Ja.
Schwierig. Also ja, ich bin da auch bei dir. Es fällt, also ich gehöre zu den Personen, die es schwer fällt, tatsächlich Aufgaben abzugeben. Einfach auch, weil ich stolz auf meine Arbeit bin, die ich mache. Und wenn ich was weggebe, denke ich mir so, oh, ein bisschen meine Arbeit von dem, was mich so stolz auch gemacht hat, gebe ich weg. Und natürlich hängt da ein bisschen so zurück, aber das hatten wir auch schon mal so, ah, wenn du aber ein bisschen besser wärst, stärker wärst, dann würdest du es ja schon hinbekommen. Also ich mache mir manchmal auch so selber Druck. Ich habe eine Lösung, oder was heißt eine Lösung, aber einen Weg gefunden, damit umzugehen, geht in deine Richtung, weil du, also man kann es nicht dauerhaft machen. Ne, das ist klar, man, ja. Das wäre dann naiv, das zu denken. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ja klipp und klar. Und jeder weiß das eigentlich auch. Aber es hilft einem nicht in der Situation. Was ich mache ist, weil das für mich dann das, wenn du besser wärst oder doch, du kannst das oder vielleicht auch Stärke oder wie auch immer, Verantwortung, alles, was mir wichtig ist, triggert, kann sagen, ja, ähnlich wie vorhin das mit so einem Bundesliga, Champions League so, ja, ich könnte jetzt einfach mal einen Cut machen. Aber ich weiß, das hat Auswirkungen auf meine Kollegen, die müssen mehr machen, die müssen sich einarbeiten, das wäre auch vielleicht ein blöder Move und so, hätte ich schon viel früher sagen sollen. Hm. Ist es für mich in Ordnung zu sagen, ich halte das jetzt noch durch, kann ich das überhaupt, das ist eine andere Frage, aber halte ich das noch durch für einen gewissen Moment, nehme mir aber die Zeit gleichzeitig, das wird da nochmal eine Belastung werden, zu planen, wie ich das langfristig wegbekomme, ohne dass es negative Auswirkungen auf meine Kollegen hat, auf das Unternehmensziel hat oder sonst irgendwie, auch auf mich, ne? Also wo ist dann auch meine Grenze? Und das fand ich sehr interessant, weil ich das in meine Motivation hineingearbeitet habe, angenommen habe und viel leichter umsetzen konnte. Funktioniert bislang ziemlich gut. Ist aber nicht für jedermann. Deswegen habe ich erstmal so gestockt, ob ich da, ja, das ist was ganz Spezielles. Und ich glaube, da muss man noch ein ganz anderes Beratungsgespräch, genau, glaube ich, mit mir führen, damit ich das da wegbekomme.
Ja, ich muss sagen, weil wir ja auch oft auf diese Metapher gehen, ich will Champions League spielen quasi oder.
Nicht wir, ich mache das die ganze Zeit.
Also, Kevin möchte Champions League spielen. Dann, da muss ich sagen, was ich das Gefühl habe, was wichtige Eigenschaften sind, die Mitarbeitende mitbringen sollten oder was ich auch oft lese, ist immer, okay, man muss innovative Lösungen mitbringen, man muss kreativ sein, man muss irgendwie offen sein und was Neues, Tolles dazu beitragen. Also das heißt immer, ich muss irgendwie mehr hinkriegen und es zeigt sich eben in Studien, ich kann nicht kreativ sein, wenn mein Workload so hoch ist. Das funktioniert nicht. Ich brauche irgendwie so auch diese mindless Aufgaben quasi, um irgendwie so ein Reset zu kriegen, um erstmal diese ganzen Ansprüche, die ich gerade habe, also das mal diese Demands quasi einfach mal runterzufahren, wieder Ressourcen zu sammeln und dann, wenn ich die Ressourcen habe und einfach diesen Druck auch irgendwie nicht, kann ich kreativ sein. Das heißt, eigentlich ist es ja oder sollte es ja sogar in der Idee einer Führungskraft sein, den Workload auch mit so vielleicht unnötigen Aufgaben für Mitarbeitende gering zu halten, damit die selbst kreativ und innovativ sein können und neue Ideen und Ähnliches mit einbringen zu können. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass es für die Gesundheit der Mitarbeitenden unglaublich wichtig ist, sondern auch für den Unternehmenserfolg oder vielleicht für das eigene Spiel in der Champions League gut sein könnte, wieder mehr Ressourcen zu tanken, um das umsetzen zu können in Kreativität und Innovation.
Darf ich da mal nachfragen, weil du es erwähnt hast im Kontext einer, ich würde mal sagen, eher sitzenden, weniger körperlich aktiven Tätigkeiten. Also wenn du da die Daten aufbereitest, ich gehe mal davon aus, dass du da jetzt nicht irgendwie körperlich aktiv bist. Die Damen und Herren, die die Studie durchgeführt haben, machen sie eine Unterscheidung zwischen Mindless-Tätigkeiten, die am Schreibtisch gemacht werden, im Sitzen, und körperlich?
Noch nicht, nee. Es geht, bei den Mindless geht es vor allen Dingen darum, dass man keine kognitiven Anforderungen und keinen Performance-Druck hat.
Okay.
Genau. Also was wir jetzt noch gar nicht definiert haben oder geklärt haben, ist, was ist überhaupt Stress und wann ist Stress negativ? Und das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber um mal ein ganz kurzes Bild euch zu geben, was ich auch in meinen Trainings zum Beispiel immer sage, oder das habe ich damals auch in den Vorlesungen gemacht, so eine ganz einfache Annahme ist, Stress entsteht dann, wenn es mehr Stressoren gibt als Ressourcen. Ja. Und es gibt Stressoren, die kann man einfach nicht jetzt wegmachen. Die sind halt da, wie zum Beispiel eine hohe Arbeitsbelastung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also wenn ich in einem Restaurant arbeite und da ist halt von 12 bis 14 Uhr hohe Arbeitsbelastung, das ist einfach so. Ich möchte ja auch nicht den Gästen sagen, nee, sorry, jetzt ist gerade so voll, geht doch mal bitte wieder, ne? Weil wir wollen ja die KundInnen. Also muss ich mit irgendwie klarkommen mit dem Stressor, sage ich mal in Anführungsstrichen. Die Idee ist dann aber, so viele Ressourcen wie möglich aufzubauen, um gut mit dem Stressor umzugehen. Und genauso, also wenn ich eine hohe Arbeitsbelastung habe und ich kann die gerade aktuell wirklich nicht verändern, die Idee zu haben, was könnten Ressourcen sein? Also entweder ich hole mir Hilfe, dass mir jemand mithilft, die Arbeit also abzuarbeiten, soziale Unterstützung. Oder aber, was auch schon eine Ressource ist, davon hast du gerade gesprochen, Kevin, wenn einem die Arbeit das Ergebnis dann stolz macht, wenn man Spaß hat. Wenn es eigentlich was ist, was einen erfüllt, wenn man was Sinnvolles macht, wenn man vielleicht auch anderen hilft und man sieht da, oh toll, es hat einen super Impact. Ja, also das hilft sozusagen dann, dass man es gar nicht so sehr als stressig empfindet. Das ist natürlich jetzt nicht langfristig gesehen, ja, aber es hilft, über so eine gewisse Phase hinwegzukommen, wenn man sich genug Ressourcen aufbaut. Oder dann einfach zu sagen, okay, trotz der hohen Arbeitsbelastung, also denkt an dieses Erholungsparadox, ich mache trotzdem Pausen zwischendurch. Weil umso effektiver kann ich danach weiterarbeiten. Also sich möglichst viele Ressourcen dazu holen, sodass ich mit diesem Stressor gut umgehen kann. Weil nicht der Stressor allein ist entscheidend, sondern die Waagschale, dass ich genügend Ressourcen auch habe. Und wenn ich idealerweise, auch wenn ich viel Stressoren habe, aber ich habe noch mehr Ressourcen, ist es am Ende gar nicht so schlimm. Ich kann auch ganz wenige Stressoren haben. Wenn ich noch weniger Ressourcen habe, habe ich ein größeres Problem, als mit einem anderen Verhältnis von hohen Stressoren, aber dafür auch ganz vielen Ressourcen. Also es kommt auf dieses Verhältnis an.
Ja, dann vielleicht noch einmal so abschließend, weil wir haben jetzt so ein paar Stressoren quasi auch benannt und sind da auch sehr intensiv reingegangen. Wir werden wahrscheinlich das nächste Mal auch wieder nochmal die anderen aufgreifen, weil die auch sehr wichtig sind, auch sehr wichtig da zu verstehen. Aber was wäre nochmal so ein Tipp, wie man gerade mit diesem hohen Workload umgehen kann, den ich vielleicht schon morgen an der Arbeit umsetzen kann? Vielleicht fange ich an. Ich kann gerade einfach anfangen. Genau, weil ich muss sagen, was mir geholfen hat, weil ich gerade auch einfach viel zu tun habe, ist manchmal im Moment zu sein. Also nicht dieses dran denken, was kommt danach, was muss ich noch alles machen, sondern in dem Moment, wo ich die Aufgabe mache, mache ich die Aufgabe und denke nicht mehr drüber nach, was noch danach alles kommt.
Also mir hilft es ungemein, wenn ich so einen riesen Berg oder ganz viele Aufgaben habe, mir tatsächlich die Zeit zu nehmen und erstmal drüber nachzudenken, okay, ist jetzt tatsächlich alles gleich wichtig, ist es gleich dringend? Priorisieren. Was muss gemacht werden? Absolut. Und was kann ich tatsächlich ganz zum Schluss machen? Und wenn es hinten runterfällt heute ist, geht die Welt auch nicht unter. Und dann zu wissen, okay, so kann man es ein bisschen eindampfen oder zumindest erstmal für sich strukturieren. Und also nicht immer im Autopilot dann gleich alles wie die fleißige Maus abarbeiten, sondern tatsächlich erstmal reflektieren und sich einen Plan machen, priorisieren und gegebenenfalls eben verschiedene Ressourcen aktivieren, um mit dem Stressor gut umgehen zu können.
Das ist jetzt nicht von mir, das ist von Gunther Schmidt, das ist ein bekannter Mann in der Therapie, aber auch in der Geschäftsszene, Beratungsszene, sich der eigenen Endlichkeit bewusst werden. Also auch mal wieder zu merken, werde ich heute wahrscheinlich auch haben, heute Abend. Denke so, na, ich bin wieder nicht allem gerecht geworden. Ist es nicht wunderbar? Ne, wie konsequent und kompetent ich das ja wieder heute geschafft habe. Also so einen leichten Humor, geht ein bisschen so vielleicht ins Zynische, ist aber gar nicht so gemeint. Es ist wirklich eine Akzeptanz zu entwickeln, die gespürt wird. So ein bisschen so, ich habe mein Bestes gegeben und ich konnte einfach heute endlich mehr und jetzt ist auch gut. Das ist so, mir fiel es sehr schwer, ich glaube, ich habe es immer noch nicht so richtig, in diesen Gefühlszustand zu kommen, weil rational war, ist es klar, aber aber irgendwann mal ist es so viel, dass du einfach keine andere Wahl hast, als das zu akzeptieren. Oder du gehst halt kaputt. Aber wenn du es akzeptieren kannst, dann hilft dir das nochmal anders, damit umzugehen und vor allem nochmal über die Dinge nachzudenken. Also jetzt mal ganz ehrlich, aussortieren. Also ich mache derzeit auch Aufgaben, wo ich mir denke, es ist nicht sinnvoll, dass ich sie mache. Sollte eigentlich jemand anders machen. Gut, jetzt ist es nicht immer möglich, ne? Und man muss anpacken, aber zu überlegen, wer könnte das machen? Wen könnte ich vielleicht auch aufbauen, der sowas machen könnte? Wo könnte ich da strategisch auch mir überlegen, dass da Positionen entstehen könnten oder Leute auch hin navigieren könnte und aktiv was machen könnte?
Also das ist ja genau das, was ich auch meinte mit Ressourcen aufbauen und aktivieren.
Ja.
Also gar nicht mal immer so an dem Stressor rumdoktern und den abarbeiten, weil es kommen immer wieder welche nach, da kann man sich sicher sein.
Ja.
Die To-Do-Liste wird nie leer, es ist so. Das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Phänomen, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber Idee ist halt hier, sich Zeit zu nehmen, um tatsächlich Ressourcen zu aktivieren. Und die Zeit nehmen sich viele nicht, weil sie denken, sie sind ja so im Stress.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sind zwar jetzt irgendwie in einer komischen Situation. Wir
klären das ist doch super.
Jetzt ist ganz schön stressig hier, ja.
Das war doch ein super Endstatement, sich um Ressourcen kümmern. Jetzt haben wir unseren Zeitstress gut gemanagt. Wir sind in Zeit geblieben und jetzt können wir ein bisschen Ressourcen auftanken.
Sehr gut. Dann euch viel Spaß beim Ressourcen auftanken.
Dir auch.
Danke, dass ihr dabei wart heute und ich freue mich auf nächste Woche.
Ebenso.
Vielen Dank, Luca. Ich freue mich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.